Mikumi im Gespräch, der Podcast des Mikumi Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Heute aus dem rollenden Wirtschaftsdialogzug. Wir sind mit rund 50 Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern bei der Eröffnung des European Peace Ride gewesen. Und was hat nun Radfahren mit Wirtschaft und dem Thema Nachhaltigkeit zu tun?
Ein Radsport-Event ist mitnichten nachhaltig. Es braucht viel Logistik für Radler und Räder, ganz zu schweigen vom Müll. Außer man fährt alle Radlerinnen mit dem Zug an den Startpunkt. Und auch bei der Sportlerinnenversorgung kann es nicht
genug nachhaltig
zugehen.
Genau. Wir betrachten nämlich in dieser Folge ganz konkrete Praxisbeispiele aus dem Themenbereich Nachhaltigkeit. Es geht um Ökologie, Kreislaufwirtschaft, soziale Inklusion und das Thema, wie der CO2-Ausstoß in Unternehmen gezielt reduziert werden kann.
Und Sie haben es gehört, heute wieder in Doppelmoderation an den Mikrofonen Franziska Boy
und Lutz Schäfer. Ja, und das sind unsere Gesprächspartner. Wir haben Dirk Glofka bei uns. Er steht mit seinem Unternehmen für nachhaltige Catering-Angebote und das nicht nur beispielsweise bezüglich der Verpackungen, sondern er setzt in seinem Unternehmen auch auf die soziale Nachhaltigkeit. Und was genau sich dahinter verbirgt, wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Dirk Glofka.
Hallo.
Und in unserer Runde ist ebenfalls Roger Herold. Er ist Energieexperte und von ihm wollen wir mehr über sein Projekt TerraHub wissen. Ein autarkes Haus mit Kreislaufwirtschaft und Energieversorgung durch Wasserstoff. Ehrlich, herzlich willkommen, Roger Herold.
Danke.
Genau, und dann springen wir nochmal gleich zurück am Anfang unserer Podcast-Runde heute zum Thema nachhaltiges Catering. Herr Glofka, was machen Sie denn da genau bei nachhaltigem Catering?
Also bemühen wir uns um einen guten Einsatz von Lebensmitteln, eine gute Einsatzquote. Wir haben eine sogenannte Taskforce Müll in der Schulversorgung, was wir unter anderem auch machen, fällt relativ viel Biomüll an. Da sind wir gerade am untersuchen, wie wir das vermeiden können, beziehungsweise anders nutzen können. Und haben auch Systeme, Mehrwegsysteme beim Catering, beziehungsweise auch, wenn es mal Assietten geben muss, auch Mehrweg-Porzellan-Assietten, dass wir auch da beliefern können.
Wie kommt man auf so eine Idee, so ein Thema anzugehen?
Naja, es ist einfach schade, wenn so viel Müll entsteht oder wenn so viel Sachen weggeworfen werden. Das ist jetzt einfach erzgebirgische Sparsamkeit und passt natürlich auch in eine Zeit, weil Müllvermeidung bedeutet ja auch Vermeidung von unnötigem Einsatz von Materialien und Lebensmitteln.
Wie definieren Sie dann Nachhaltigkeit für sich? Wir haben das schon so ein bisschen angedeutet. Es geht einerseits um Verpackungen, aber was bedeutet das für Sie aus Sicht Ihrer unternehmerischen Tätigkeit?
Es geht schon darum, ressourcenschonend zu arbeiten und das nicht nur beim Material oder bei Lebensmitteln, sondern auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und generell das Thema Nachhaltigkeit, ohne dass ich es jetzt genau definiere, für uns schon ständig zu betrachten, auch in unserem Qualitätsmanagementsystem, dass das durchaus immer noch eine Rolle spielt. Und auch beim Thema soziale Nachhaltigkeit, wobei ich das in dem Zusammenhang jetzt so noch nicht gehört habe. Uns gibt es halt als Co-Werk zumindest seit 20 Jahren. Wir haben jetzt über 500 Mitarbeitende und davon sind so 45% Menschen mit einer Schwerbehinderung. Und das ist halt unser Anliegen, das so zu tun. Das tun wir jetzt gerade auch noch im Erzgebirge. Und in Mittelsachsen gibt es Bemühungen, noch Firmenteile zu gründen, um halt dort, wo weiße Flecken sind bei der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen, halt auch unterstützen zu können.
Ja, vielleicht ganz kurz zu Roger Herold. Sie kommen ja nun aus einem völlig anderen Bereich, aus dem Bereich Stahlindustrie und Bau. Was ist denn Ihr Ansatz von Nachhaltigkeit?
Naja, wir waren lange Zeit als Generalunternehmer unterwegs in der Welt. Das haben wir mittlerweile abgelegt und verkauft. Aber als GU war immer die Aufgabe, eine gesamte Idee für den Kunden zu kreieren. Und dazu gehört eben auch die Versorgung der Fabrik mit Energie. Und da gab es ein kleines, schönes Erlebnis. Das war schon 2010, also weit vor der Ukraine-Krise, wo es um Energiemangel geht. Wir waren mit meiner Frau in Südtirol und treffen einen Bergbauern und der hat so Sonnenkollektoren. Und ich sagte zu dem, na, zieht jetzt hier die Zukunft in die Berge ein, und dann guckt er mich ganz böse an und sagt, also wir, es steht uns nicht zu, Öl und Gas tausende Kilometer weit nach hierher zu transportieren. Wir müssen das nehmen, was da ist. Und das ist hier eben Holz, Sonne und Wasser. Und das hat uns beide total beeindruckt, dass wir gesagt haben, ab sofort verbrennen wir kein Öl und kein Gas mehr, um Heizungswärme zu erzeugen. Und das haben wir dann umgesetzt. Wir haben zunächst unser damaliges Firmengebäude gebaut, eben auch ohne Öl und ohne Gas zum Heizen. Und haben das privat fortgesetzt. Nach dem Verkauf der Firmen sind wir zum Bauernhof gekommen und haben den eben dann mal so richtig autark gestellt.
Jetzt sind wir so mitten beim Thema Energie und beim Thema sozusagen ja auch Logistik, und das ist mein Stichwort. Franziska hat Salvatore Orto bei sich. Franziska?
Ich hatte heute auch eine Flasche von Fonte Margherita in der Hand und wir sprachen gerade ganz kurz darüber, Transportwege. Warum ist es denn nachhaltig, ein Wasser aus Italien in Deutschland zu vertreiben?
Berechtigte Frage. Es ist ein Alpenwasser. Also wir haben generell, die Alpenwässer sind eines der besten Wässer Europas. Das muss man einfach sagen. Es ist egal, ob sie von den slowenischen Alpen kommen, ziehen durch über die österreichischen, italienischen bis zu den französischen Alpen. Alles, was über 1400 Meter ist, ist erstmal nicht belastet. Sie fließen innerhalb von 6 bis 9 Monaten, sind sie quasi in der Flasche. Aber die Frage ist, warum jetzt muss ich jetzt ein italienisches Wasser in Dresden trinken. Das Wasser ist gut in der Speise- und Weinanpassung. Also es ist ganz wichtig, dass wenn man ein hochwertiges Lebensmittel kauft, für sich zu Hause oder in einem Restaurant und vielleicht einen guten Wein dazu hat, kann ein Wasser eine Speise auch verfälschen. Und da braucht man ein recht gutes, neutrales, leichtes Wasser. Und das hat Fonte Margherita. Unsere Herausforderung war zu verstehen, der Markt, der geht mehr in die Regionalität. Warum nicht ein regionales Wasser? Und die regionalen Wasser, die haben einfach eine hohe Mineralität. Die sind gut im Sportbereich, wenn man den Mineralhaushalt ausgleichen will. Aber im Fine Dining nimmt man doch besser ein leichtes Wasser. Unser Wasser läuft quasi von der Quelle auf einen Intermodaltrailer. Das sind 29 Tonnen. Also ich kann diese Logistik kann ich maximal auslasten. Und die laufen vielleicht 65 Kilometer auf der Straße bis nach Verona in das Terminal der Bahn oder der Eisenbahn und der Logistik. Und dann geht der ganze Trailer geht auf die Bahn und der läuft mit grünem Strom bis zum Terminal nach Chemnitz oder nach Leipzig oder nach Berlin oder nach Hamburg und wird dann von dort aus zum Getränkefachgroßhandel geliefert. Das heißt also, wir haben maximal 75 Kilometer auf der Straße bei hohem Volumen, kleiner Zugmaschine, als wenn so kleine Verteilungskämpfer anfangen, die an die regionalen Quellen fahren. Die fahren nicht mehr 29 Tonnen oder 24 Tonnen, sondern immer nur mit kleinen Paletten. Also in der Relation haben wir weniger Kilometer auf der Straße als italienisches Wasser gegenüber dem regionalen Wasser. Das muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also das heißt, wir sind, was das Argument angeht, 1000 Kilometer oder 2000 Kilometer auf der Straße, dass wir nehmen ein regionales Wasser, das ist erstmal aufgehoben.
Und damit sind Sie ja auch in einer gewissen Vorbildfunktion natürlich auch für andere Anbieter. Würden Sie sich so als nachhaltiges Vorbild verstehen?
Ja, absolut. Also wir sagen ja für uns, Alpenwässer gehören nicht in eine PET-Flasche. Also das heißt, wenn man heute ein gehyptes französisches Wasser sieht oder ein italienisches gehyptes Wasser, das auf Teufel komm raus wegen der Marke in einem Supermarkt zu kaufen ist, dann muss man sich erstmal die Frage stellen, brauche ich erstmal ein Wasser in einer PET-Flasche? Was ist eine PET-Flasche? Das ist immer Plastik. Auch wenn die PET-Industrie sagt, das ist nicht schädlich, sagen andere Stellen, das ist schädlich, aber wir sagen, ein gutes Wasser gehört in eine Glasflasche. Das ist einfach der sinnvollste Behälter. Der erste Akt oder Fonte Margherita ist eine historische Quelle 1845 und irgendwann so in den 80er Jahren, also als Coca-Cola quasi mit der PET-Flasche 2 Liter historisch auf den europäischen Markt ging, da kam die Mode eigentlich der PET-Flasche immer mehr in den europäischen Markt hinein. Und da ist irgendwo ist die Industrie auch in Italien, also die Quellenindustrie ist falsch abgebogen. Die hat also diesen Hype eigentlich mitgenommen. Wir, als wir 2017 übernommen haben, also aus der Insolvenz heraus, 5 Quellen, haben wir alle 5 Quellen die Identität gelassen. Aber der erste Akt war die Abfüllanlage, diese PET, die haben wir komplett aus dem Unternehmen rausgeschmissen. Also gesagt, wir füllen kein PET ab.
Das ist also auch eine Art von Müllvermeidung. Da würde ich direkt nochmal zurück an Herrn Glowka geben. Sind Glasflaschen bei Ihnen auch Teil des Konzeptes zur Müllvermeidung?
Also in den Kantinen bei uns gibt es im Regelfall nur Glasflaschen in verschiedenen Größen. Ist natürlich auch immer eine Preisfrage. Wir haben halt versuchen immer auch ein basisches Wasser mit da zu haben, aber im Regelfall gibt es schon kleine und große Glasflaschen. Ist natürlich auch ein gewisser Logistikaufwand auch fürs Personal, weil es halt wesentlich schwerer ist. Aber da wir selber, also Kolleginnen und Kollegen, fast nur aus Glasflaschen trinken, dann machen wir das natürlich bei uns selbst auch.
Dann würde ich direkt nochmal zu Roger Herold springen. Sie kommen ja ursprünglich auch aus dem Stahlbau. Und zum Thema Stahlbau haben wir ja auch noch jemanden im Publikum sitzen, zu dem ich mich jetzt mal auf den Weg machen würde, weil dann sprechen wir nämlich mit dem Geschäftsführer der Gießerei in Lößnitz.
Genau, und das gibt ganz kurz Zeit für mich, eine Zwischenfrage zu stellen, denn wir hatten in den letzten Minuten auch immer wieder das Thema Regionalität. Wie wichtig ist Ihnen beiden denn sozusagen auch die Verankerung im Sinne der Nachhaltigkeit und Regionalität, im Speziellen auch bei Ihnen, Herr Glowka, wenn es um soziale Nachhaltigkeit geht?
Gerade im Rahmen der Kinder- und Schulversorgung kommt dieses Thema Regionalität relativ oft. Nur muss man ein bisschen ketzerisch sagen, also wir stellen momentan ungefähr 7000 Essen mittags her in 6 Küchen, also aus 6 Küchen. Wenn man mal durchs Umfeld von Chemnitz fährt, sieht man jetzt nicht so viel Sachen, die angebaut werden. Und ausschließlich aus Mais und Raps kann man jetzt halt nicht produzieren. Wir gucken aber schon, dass wir regionale Lieferanten haben. Also wir haben nur regionale Lieferanten, von denen wir dann die Sachen, die wir benötigen, halt auch kaufen.
Ich bin mittlerweile angekommen. Bei mir ist Max Jankowski, der Geschäftsführer der Gießerei in Lößnitz. Bei Gießerei denkt man ja als allererstes auch an ein eher schmutziges Geschäft. Jetzt weiß ich aber, dass Sie auch eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen und frage jetzt einfach mal direkt nach, was macht denn Ihre Gießerei nachhaltiger als andere?
Erst einmal Glück auf in die Runde. Mich als Botschafter vom Erzgebirge macht es natürlich stolz, mit der Erzgebirgsbahn bis in die Lausitz zu fahren mittlerweile. Also das ist ganz klasse. Ja, habe gerade ein Powernap gemacht und das ist, glaube ich, auch das, was die Industrie gerade braucht, mal ein Powernap. Ja, wir sind ziemlich überfordert mit der momentanen Situation in Deutschland, gerade mit der energetischen Situation. Wir wissen gerade nicht so richtig, wo die Reise hingeht und sehen viel Unsicherheiten. Was machen wir besser als andere? Nicht viel. Also viele Gießer stehen vor dem gleichen Problem jetzt. Also wir stehen vor einer riesengroßen Transformation als Land in Sachen Klimaschutz. Ja. Und jeder, der das weiß oder die Presse verfolgt, merkt ja auch, dass das ganze Thema Schwergrundstoffindustrie halt schon damit im Fokus ist. Ja. Jede Zeitungsartikelberichtung, jede Berichterstattung über unsere Industrie ist mit einem Bild aus der Gießerei versehen, mit ach, was passiert mit unserer Industrie, was passiert mit der Schwerindustrie. Ja, und da sind wir jetzt drauf und dran zu transformieren. Ja, aber erstmal brauchen wir Klarheit, weil heute ist auch der European Peace Ride gewesen, hat heute gestartet. Und das war genau das, was wir jetzt uns auf den Weg begeben haben. Ein bisschen näher ran, okay. Ja, heute ist auch European Peace Ride auch und da hat man ja gesehen, die Fahrräder haben jetzt ein Ziel. Ja. Das Ziel haben wir uns als Deutschland ja auch gesetzt, haben vor ein paar Jahren das Ziel angefangen, aber leider sind durch verschiedene Vorkommnisse in Europa und in der Welt, haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Ja, gerade energetisch gesehen, erstmal die Durchkrise, ja genau. Oh, sind wir gleich in Dresden, sehr schön. Gerade das Thema Energie hat natürlich auch durch den Ukraine-Krieg sehr geprägt worden. Und da müssen wir jetzt auch gucken. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir umschiffen diese Krise jetzt nicht so ganz. Wir biegen jetzt nicht mehr ab. Wir gehen den Weg steil. Natürlich ist der Weg jetzt umso steiler geworden. Und den können wir momentan nur mit Doping schaffen. Ja? Also mit ganz viel Doping. Und da müssen wir wissen, das ist nicht die Lösung. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir uns vereinst wieder darauf beruhen, dass wir ein stabiles energetisches Fundament jetzt brauchen, um es zu transformieren. Bei mir geht es halt darum, dass ich halt weg von der Kohle bin. Hat mal Habeck ja selber gesagt, dass ich ja weg von der Kokskohle gehe. Ich kompensiere seit ein paar Jahren jetzt schon selber freiwillig meine 7000 Tonnen CO2, werde jetzt natürlich gezwungen durch die nationale Emissionshandelsgeschichte, das Brennstoffemissionshandelsgesetz, jetzt selber auch, sage ich mal, vom Koks wegzugehen. Das heißt, bei mir umgerechnet sind es jetzt 150.000 Euro dieses Jahr, bis zum Jahr 2026 rund 300.000 Euro Zertifikatskosten. Das ist dann schon sehr unwirtschaftlich mit Koks zu arbeiten. Man muss dennoch sagen, der Umstieg jetzt bedeutet ja eine Investition in meinen Standort für 7 Millionen Euro, die ich jetzt investieren muss. Ja, das ist eine enorme Menge, aber das geht nur, eine Industrie zu elektrifizieren, wenn man weiß, wie viel denn das X ist. Das X ist der Strompreis. Ja, und das kann man momentan noch niemand sagen. Die Brücke soll zwar gebaut werden, der Brückenstrompreis, aber das Ufer am anderen Ende, das sehe ich noch nicht so ganz, wo das hinführen soll. Deswegen, wir brauchen jetzt mehr Sachverstand auch in den politischen Debatten, mehr Konsens jedenfalls. Wir müssen mehr gehört werden, gerade die Hochschulen, die Verbände. Wir müssen da einbezogen werden in den Gesetzgebungsverfahren, aber vor allem auch in der energetischen Gestaltung unseres Landes und unseres Freistaats.
Energetische Gestaltung ist gleich das richtige Stichwort. Dann würde ich nämlich zurückgeben zu meinem Kollegen Lutz Schäfer.
Ja, und wir haben jetzt gerade etwas über Hürden im Rahmen der Nachhaltigkeit gehört. Welche Hürden mussten Sie denn auf dem Weg zum nachhaltigen und autarken Haus überspringen?
Also unser Kern oder unsere Basis der Autarkie ist der Wasserstoff, und zwar als Speichermedium. Und als wir das 2020 ins Auge gefasst haben, da war das Prinzip dieses Wasserstoff-Elektrolysierens, also aus Wasser Wasserstoff gewinnen, speichern, rückverstromen, natürlich ein Prinzip, was als beherrscht gilt, aber wir waren tatsächlich in Sachsen das erste Haus, was es so betrieben worden ist. Und solche Anlagen haben eben auch mal kleine Kinderkrankheitchen. Manchmal sind es Centartikel, die in der Anlage nicht funktionieren. Also wir waren so ein bisschen das Versuchskaninchen und hoffen, dass wir mit unserem Anwendungswissen und Rückspiegeln zum Hersteller, zur Forschung dazu beigetragen haben, dass die Anlagen stabiler laufen. Also seit einem Jahr sind wir sorgenfrei und das Prinzip funktioniert eben wirklich 365 Tage im Jahr komplett Strom- und Wärmeenergieautark.
Nun haben wir in der Vorbereitung dazu gelesen, dass der Wasserstoff mittels Kreislaufwirtschaft hergestellt wird, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen. Wie funktioniert das?
Also die Sonne liefert zunächst mal über die PV-Anlage den Strom. Und wir reden immer bei Wasserstoffanwendung, in dem, was, also ich rede jetzt, immer von Überschüssen an Elektroenergie. Und die nutze ich, um eben aus Wasser aufzuspalten, das Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Mit Sauerstoff verpesten wir dann die Umwelt und den Wasserstoff, den speichern wir. So lange, bis wir eben durch die erneuerbaren Energie, sprich die Sonne, zu wenig Strom produzieren oder gar keinen und den aber brauchen. Und dann wird dieser Wasserstoff wieder zu Wasser produziert. So haben wir schon einen Kreislauf. Aus Wasser wird Wasserstoff, aus Wasserstoff wird Wasser. Und dabei entsteht Strom. Und es entsteht immer auch Wärme bei beiden Prozessen. Und auch diese Wärme wird eben rückgewonnen und entweder sofort verbraucht als Warmwasser oder Langzeit gespeichert für den Heizbetrieb im Winter. Dazu gibt es noch weitere solare Überschüsse und so weiter. Und da müssten wir jetzt so tief ins Detail gehen, da sind wir dann lange durch Flöha und Chemnitz durch. Aber das ist die Kreislaufwirtschaft und das darf man eben dann, jetzt Vorsicht, ne, ich hoffe, ich greife in eine Frage zurück, das könnte sein. Dieser Kreislauf aus Wasser, Wasserstoff und dann wieder Wasser funktioniert natürlich nur, wenn die Anlage am gleichen Platz passiert. Wenn ich also in Marokko, in der Sahara Strom erzeuge, dort in einer wasserarmen Gegend Wasser brauche, um Wasserstoff daraus herzustellen und diesen Wasserstoff nach Europa bringe, dann wird das Wasser in Europa produziert. Also das ist kein Kreislauf mehr. Deswegen, wir reden von einer Anwendung innerhalb von Deutschland, von Europa, dann funktioniert das System.
Und damit können Sie sozusagen auch so ein Stück weit den Kritikpunkt erschlagen, dass man für die Herstellung von Wasserstoff natürlich die knappe Ressource Wasser benötigt.
Also zerschlagen kann man es nicht ganz. Man muss das Thema schon ernst nehmen, weil je größer die Anlagen werden, umso mehr Wasser brauche ich. Bei unserer kleinen Ein-Zweifamilienanlage, Hausanlage, da reden wir von 20 bis 30 Litern pro Tag. Das ist irgendwo überschaubar. Aber wenn das dann in den Megawatt-Gigawatt-Bereich reingeht, auch da gibt es natürlich Verluste. Das Wasser muss sehr, sehr sauber sein. Wir reden von 0,7 Mikrosiemens Restleitfähigkeit. Das ist also H2O. Und um das zu säubern, wird es durch eine Membran gejagt, also Umkehrosmose genannt. Vielleicht kennt es welche beim Filter für die Hausanlage. Und dabei wird Wasser abgeschieden. Das gilt es aufzufangen und dem Kreislauf zurückzubringen. Man muss es mit beachten, es geht. Es ist ein extra Aufwand, aber es ist möglich und es ist notwendig.
Und wir bleiben jetzt noch ein Stück weit beim Thema Wasserstoff. Franziska ist bei Jan Götze.
Genau, ich bin bei Jan Götze, dem Geschäftsführer von Götze Logistik. Und Die Frage stellt sich ja immer wieder, wie kann sich denn die Logistikbranche nachhaltiger aufstellen? Ist dort Wasserstoff eine relevante Option für Sie oder wie würden Sie das einschätzen?
Ja, Wasserstoff ist aus meiner Sicht die einzige Alternative, die es zurzeit zum konventionellen Kraftstoff überhaupt gibt. Wir haben auch Wasserstoff im Einsatz. Wir verbrennen also in einem Wasserstofftransporter jeden Tag auch jetzt schon Wasserstoff. Noch ein bisschen schwierig, weil die Tankstellensituation ja in Sachsen, ja, ich sag mal, übersichtlich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, wir haben, genau, Punkt, Wasserstoff wird bei uns eingesetzt. Ist für den Schwerlastverkehr, glaube ich, auch wirklich das Einzige, aufgrund des Energiegehaltes, den Wasserstoff überhaupt hat. Ja. Wir kämpfen dort natürlich unheimlich mit der Betriebswirtschaft, weil wir werden gemessen an Preisen in der Logistik wie überall. Bei uns geht es darum, wer den Kilometer noch einen Cent günstiger anbieten kann. Und da können wir uns Wasserstoff momentan nahezu nur zu Imagegründen anschaffen. Deswegen hoffe ich, dass es dort die nächsten Jahre noch was passiert, dass in Chemnitz die Wasserstofftankstelle kommt, dass man mehr Fahrzeuge konsumieren kann und dass es günstiger wird. Genau. Und ich überlege auch bei mir im Areal in Chemnitz auch eine eigene kleine Wasserstoffkreislauf aufzubauen. Und mein Nachbar hat eines der größten Solarfelder in Chemnitz, 20 kW im RW in Chemnitz auf der Frankenberger Straße. Wir haben auch schon mal darüber nachgedacht, einen Elektrolyseur zu bauen. Ja, also, ja, passt. Kann man machen.
Ja, und das Thema Wasserstoff ist auch für Dirk Klofka ein Thema.
Also Wasserstoff nicht, aber alternative Energien. Wir planen im Endeffekt gerade die Umstellung unserer Transporterflotte, die nicht unerheblich ist, auf E-Mobilität und wollen dort unsere Neubauten, die wir in unserer Einrichtung haben, das geht momentan nur auf Neubauten, mit Photovoltaik ausstatten und quasi die eigene Energieversorgung machen. Dadurch, dass es sich andeutet, dass es jetzt auch im Transporterbereich Möglichkeiten gibt von Reichweiten bis zu 400 Kilometern, macht es langsam auch Sinn. Das war bisher im Transporterbereich immer etwas schwierig.
Ja, und wenn man das Thema Nachhaltigkeit effektiv angehen will, auch als Unternehmen, dann spielt natürlich das Wissen darüber eine ganz entscheidende Rolle. Und Franziska ist daher unterwegs zu Undine Schmalfuß.
Wissen ist ja für Unternehmen eigentlich die wichtigste Ressource, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und gerade da fehlt es ja häufig an Überblick. Aber was kann man denn als Unternehmen tun, wenn man sich diesbezüglich besser aufstellen möchte?
Naja, wir haben ja verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit. Das eine sind natürlich die Anforderungen der Mitarbeitenden. Das nächste sind die regulatorischen Anforderungen. Dazu haben wir die verschiedenen Bereiche. Und um dort überhaupt einen Überblick zu bekommen, bieten wir den Unternehmen eigentlich erstmal eine Beratung an, wo man erstmal sondiert. Ne? Sind es eher die Image-Themen? Sind es die Themen, dass sie die Anforderungen des Marktes oder der Mitarbeitenden aufnehmen wollen? Oder sind es wirklich Dinge, die schon in Berichterstattungspflichten münden? Und wenn man das Ganze ein bisschen tiefer machen kann, möchte, können wir auf jeden Fall anbieten, dass wir eine Qualifizierung haben zum ESG-Manager, der sowohl diese ganzen gesetzlichen und ich sag mal Vorgabewerte enthält, als auch Herangehensweisen. Also wir haben dort ja ganz viel auch Systematik drin, zu sagen, wie gehe ich an solche Themen überhaupt heran? Wie kann ich erstmal niedrigschwellig beginnen? Wie kann ich vorgehen, wenn die Anforderungen höher werden? Und all diese Dinge haben wir ja sowohl in den MBE-Studiengang eingebaut, indem wir dort eine Studienrichtung haben, wo es also sowohl um die reinen Fachthemen rund um die Nachhaltigkeit geht, als auch um die Prozesse, die damit verbunden sind, Change-Prozesse, Organisationsentwicklungsprozesse. Na, und man kann, glaube ich, bei uns ziemlich gut in jeder Stufe des Ausbaus gucken, was ist gerade dran und möchte ich halt, ne, diese niedrigschwellige Sache oder möchte ich mal jemanden im Unternehmen so qualifizieren, dass das Thema richtig von selbst angehen kann. Und ja, kommen Sie zu Mikumi, würde ich sagen. Ne?
Dann komme ich jetzt erstmal wieder zurück in unsere Gesprächsrunde. Vielen Dank für die ganzen interessanten Einblicke.
Eine Frage habe ich allerdings noch. Inwiefern ist denn aus Ihrer Sicht Nachhaltigkeit unbedingt als strategische Größe ins Unternehmen einzubetten? Sie betreiben das ja nun beide sehr aktiv, sehr bewusst und auch ja, durchaus mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz.
Ich denke, es ist einfach in der heutigen Zeit zwingend notwendig, schon mit Ressourcen umzugehen, weil wir ja nicht allzu viel davon mehr haben. Und auch was Umwelteinflüsse angeht, muss man halt gucken, dass man auch ein Stück Welt für seine Kinder übrig lässt. Und da ist das, denke ich, unabdinglich, dass man auch das versucht, überall mit einzubinden.
Sie haben sich aber nun bewusst auch eben für die soziale Komponente entschieden. Ne? Wenn es um Nachhaltigkeit geht, haben wir oft ja den energetischen, der durchaus wahnsinnig wichtig ist, im Blick. Aber das war ja auch wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, das zu tun.
Naja, wir haben ja unsere Wurzeln im sozialen Bereich, sind ja als ein Bildungsträger weitgehend entstanden und in den letzten Jahren halt sehr stark gewachsen, auch mit dem Thema Arbeit von Menschen mit Behinderung. Und wie gesagt, ich verstehe das gar nicht so als nachhaltige Komponente, sondern eher so als Normalität, das überhaupt so zu tun. Ne? Weil das ist für uns einfach normal, so zu denken, auch inklusiv zu denken.
Zum Thema Nachhaltigkeit fällt mir einen wunderschönen Abend ein mit dem Karlowitz Center. Da sagte der Vortragende, er hat letztens ein Schuppenshampoo benutzt. Da stand drauf, hilft nachhaltig gegen Schuppen. Und weiter stand drauf, zur täglichen Pflege geeignet. Also dort hört die Nachhaltigkeit nach einem Tag auf. Und das sollte man sich überlegen, unter welchem Kontext man Nachhaltigkeit betrifft. Wir sehen es bei uns in Terra Ursprung als Kreislaufwirtschaft tatsächlich zu sagen, wir nehmen nur das, was dort entsteht, ob das die Lebensmittel sind oder eben die Energie. Dass uns das nicht ganz gelingt, sehen wir an unserem gelben Sack. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin und Nachhaltigkeit ist das, was für die Urenkel auch noch gut war.
Dann sagen wir vielen Dank für das Gespräch und bis zur nächsten Ausgabe von Mikomi im Gespräch. Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie wie immer auf unserer Webseite mikomi-institut.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Redaktion Franziska Boy und Lutz Schäfer, an der Technik heute Elias Schmidt. Thank you.